Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Herzlich willkommen beim Info vom Mittwoch, dem 12. März auf Radio Bern. Das sind unsere Themen. Solardach auf der größten gedeckten Alment von Bern. Die große Halle der Reitschule hat große Pläne. Und?
Die Frage am Schluss für mich ist nicht, ob ich Regierungsrat werde, sondern wann. Wann ist das Volk aufgewacht? Wann verstehen wir, wir sind die 99% im Prinzip? So wie es jetzt geht, werden wir einfach ausgebeutet, ausgeblutet, und zwar auf jeder Ebene. Und die Parteien, das ist doch denen, im Prinzip ist das denen egal. Hauptsache, sie sind, ja, in 4 Jahren sind sie wieder da und dann wieder ein bisschen Trali, Trala und Volk wählen.
Das sagt der Außenseiterkandidat Bruno Moser. Er will einmal mehr Regierungsrat werden. Wir begeben uns auf die etwas andere Wahlkampftour. Und Venezuela vor der Zerreißprobe, der Graben zwischen Anhängern und Kritikern des Chavismus wird immer tiefer. Am Mikrofon begrüßt Michael Spahr.
Rabe Info 95,6.
1,6 Millionen Franken soll sie kosten, die Aufbesserung der Infrastruktur der großen Halle des Berner Kulturzentrums Reitschule. Das hat die Betriebsgruppe der großen Halle letzte Nacht bekannt gegeben. Rechte Politiker werden das wohl als gefundenes Fressen sehen, einmal mehr schweres Geschütz gegen das Berner Kulturzentrum aufzufahren. Vergessen könnte dabei die Breitenwirkung der großen Halle gehen. 40.000 Menschen alleine letztes Jahr besuchten die große Halle. Die größte gedeckte Alment von Bern bietet vieles. Das Programm reicht von Klassikkonzerten bis zum Blindenrestaurant Blinde Insel. Und bei der Sanierung wird nicht einfach der Zerfall des über 100-jährigen Gebäudes gestoppt, sondern es wird auch an der Zukunft gebaut. So will die große Halle an der Berner Energiewende mitschaffen, mit Solarenergie. Ich habe heute Morgen vor der großen Halle mit Giorgio Andreoli von der Betriebsgruppe gesprochen und wollte wissen, was steckt denn hinter diesem Solarprojekt?
Das Dach der großen Halle liegt eigentlich günstig, also das meint auch die EWB, und wir möchten dort etwa 800 Quadratmeter Solarmodule installieren. Das entspricht einer Jahresproduktion von 100.000 Kilowatt. Das sind etwa 22 Haushalte. Kurz gesagt, wir wollen das AFO Perdu finanzieren. Das heißt, dass dann eigentlich das, was man herausholen kann, das sind 8.000 bis 10.000 Franken im Jahr, und das möchten wir dann in die Kultur investieren.
Die große Halle ist ein Ort für eine sehr breite Kultur. Da gibt es die Blinde Insel, ein Restaurant, wo es kein Licht hat. Da gibt es zahlreiche Kulturveranstaltungen, ein großer Zyklus mit Musik und Film. Aber immer auch wieder gab es diese großen Techno-Partys. Jetzt, seit 2 Jahren, gibt es die nicht mehr. Unter anderem hat sich die Veranstaltungsorganisation Ammonite rausgezogen, weil es zu gewalttätigen Vorkommnissen gekommen sei. Wie sieht es denn aus? Wird es in Zukunft wieder solche großen Pop-Musik-Anlässe geben?
Also es gibt 2 Schwerpunkte. Das eine sind die sogenannten Events, man sagt auch Party im Elektrobereich. Das ist ein Bedürfnis und das soll möglich sein. Aber das ganz klar, die Trägerschaft Große Halle sieht da zwischen 4, höchstens 6 solche Anlässe im Jahr. Und die sollen aber auch in die Umgebung bzw. in die auch Philosophie der Großen Halle und der Reitschule einpassen. Diese Möglichkeit gibt es. Und dann möchten wir schon einen Unterschied machen zu den Konzerten. Also in Bern fehlt so eine Konzertgröße zwischen 1.500 und 2.000 Leute. Und das wäre gut, wenn solche Konzerte in dieser Größe eben auch stattfinden könnten. Das wären interessante Gruppen zum Beispiel. Und da braucht es eben auch einen Umbau. Das heißt, dass man eigentlich Räume braucht, also Stage-Raum, Garderoben, die man dann eben in den Raum an die Wand integrieren würde. Das wäre dann eben ein minimaler Ausbau. Aber die große Halle soll hauptsächlich für jede Gruppe, die kommt, für jedes Projekt, das reinkommt, soll leer sein. Und sie können dann eben das Aufbauen so gestalten, wie es für das Projekt oder für den Anlass gegeben ist. Und das ist eigentlich eine Stärke von diesem Raum.
Sie nennen es oft auch die größte gedeckte Alment von Bern. Was steckt denn hinter diesem Alment-Begriff?
Ja, dieser Alment-Begriff lässt vieles zu. Es ist dann nicht ein Spartenhaus, aber das ist eigentlich auch wieder die Stärke. Was vielleicht aber schwierig ist, ist das natürlich inhaltlich immer wieder zu vermitteln, weil das dann eben ganz verschieden ist. Es gibt den Flohmarkt, dann gibt es vielleicht eine Performance und dann ist es eine freie Theatergruppe, die eine große Produktion macht, dann ist es Konzerttheater, dann ist es ein Rockkonzert. Das ist natürlich sehr vielfältig, aber eigentlich ist das die Chance und die Ergänzung hier in der Stadt Bern. Also wir erachten uns als Ergänzung und für Institutionen, die vielleicht mal etwas Großes machen wollen, ist eben oder steht dieser Raum zur Verfügung.
Um die große Halle der Berner Reitschule zu sanieren, braucht es Geld. Es braucht etwas über 1 Million Franken. Wie wollen Sie das beschaffen?
Also, wir haben eine Subventionserhöhung beantragt. Das wird dann das Parlament, das Gemeinderat behandeln. Das ist dann, würde dann in Kraft setzen mit dem Leistungsvertrag Abschnitt zwischen 16-19, also 2016 bis 2019. Und da wird dann eben diese Investitionen, sofern das die Stadt einverstanden ist, wird es dann mit einer Subventionserhöhung über Jahre hinweg verwirklicht werden.
Sagt Giorgio Andreoli, Mitglied der Betriebsgruppe der Großen Halle der Berner Reitschule. Das letzte Wort zur Infrastrukturverbesserung wird definitiv der Stadtrat, das Berner Stadtparlament haben. Gut möglich, dass rechte politische Kräfte dann das Referendum ergreifen. Das wiederum würde bedeuten, dass es in Bern einmal mehr zu einer Reitschule-Volksabstimmung kommen wird.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zu den wichtigsten Nachrichten des Tages. In der Türkei brodelt es wieder, das berichtet unter anderem die NZZ. Gestern starb ein 14-Jähriger nach einem 9-monatigen Koma. Er wollte letzten Juni eigentlich nur Brot kaufen, dann traf ihn eine Tränengaskartusche der Polizei am Kopf. Er wurde zum Symbol der Protestbewegung gegen die Regierung Erdogan. Letzte Nacht gingen in zahlreichen Städten Menschen auf die Straße, um dem Jungen zu gedenken. Die türkische Polizei ging offenbar wieder mit Gewalt auf die Demonstrierenden los. Heute wird der Junge in Istanbul beerdigt. Es ist wiederum mit Massenprotesten zu rechnen. Laut verschiedenen internationalen Medienberichten wurde der libysche Regierungschef Ali Saidan letzte Nacht entmächtigt. Er ist offenbar aus dem Land geflohen und befinde sich in der Schweiz. Libyen steckt in einer tiefen Krise seit der gewaltsamen Vertreibung des langjährigen Herrschers Gaddafi. Vor 3 Jahren kämpft das Land mit der Demokratisierung. Immer wieder kommt es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen der Übergangsregierung, rivalisierenden Stämmen und bewaffneten Gruppen. Ali Saidan wurde das Vertrauen entzogen, weil er korrupt sei. Libyen ist eines der größten Ölförderländer der Welt. Viel Geld fließt undurchsichtig in dieses nordafrikanische Land. 32 Länder gelten als Feinde des Internets. Das ist die Schlussfolgerung einer Untersuchung der Menschenrechtsorganisation Reporter ohne Grenzen. Auf dieser Liste fungieren altbekannte Internet-Zensurstaaten wie China oder Iran. Kritisiert werden neu auch die USA, Großbritannien und Indien. Das, weil ihre Geheimdienste die Privatsphäre zahlreicher Internetnutzenden verletzt haben. Generell wird kritisiert, dass diese 32 Länder den freien Zugang der Bevölkerung zum Internet verhindern, aber auch, dass sie dank der Internettechnologie ihre eigene Bevölkerung überwachen. Der Tagesanzeiger berichtet, immer mehr Konsumenten und Konsumentinnen verzichteten auf Pferdefleisch, das als Folge von Enthüllungen über brutale Tierquälerei. Vor einem Jahr enthüllten der Tagesanzeiger und der Kassensturz des Schweizer Fernsehens, wie Pferde in Nord- und Südamerika unter unwürdigen Bedingungen gehalten und geschlachtet werden. Viele Schweizer Detailhändler reagierten und nahmen ihre Pferdefleischprodukte aus dem Sortiment. Jetzt seien diese wieder im Regal. Die Lebensbedingungen für Pferde allerdings hätten sich kaum geändert. Offenbar aber reagierten die Konsumenten und Konsumentinnen. Der Konsum von Pferdefleisch sei in der Schweiz um 25% zurückgegangen. Und noch zum Wetter. Der morgige Donnerstag kann noch mit Hochnebel beginnen. Danach wird es wieder sonnig bei Höchsttemperaturen von 17 Grad. Übermorgen Freitag ist in etwa dasselbe. Etwas Hochnebel, dann blauer Himmel mit Sonne und Temperaturen bis 17 Grad. Das Wochenende beginnt ebenfalls mit Sonne. Im Laufe des Samstags nimmt die Bewölkung zu. Am Samstagabend kann es dann vereinzelt regnen. Das Thermometer zeigt nur noch maximal 12 Grad.
Der Kanton Bern wählt. Eine neue Regierung, ein neues Parlament. Hört mit, wenn es spannend wird, auf 95,6 oder rabe.ch.
Ja, am 30. März wählen Berner und Bernerinnen eine neue Regierung. Die 7 bisherigen Regierungsräte treten wieder an. Die Chancen, wiedergewählt zu werden, sind sehr groß. Nur der neue SVP-Kandidat Manfred Bühler hat eine kleine Chance, die rot-grüne Mehrheit zu sprengen. Trotzdem versuchen es auch andere immer wieder. Die Mitteparteien EVP und Grünliberalen portieren gemeinsam den Freikirchenprediger Marc Jost und die Heroinabgabestelle-Chefin Barbara Mülheim. Dann gibt es noch die richtigen Außenseiter, der Gesundheitsapostel Josef Rotenfluh und Bruno Moser. Dieser versucht es zum dritten Mal. Mit seinen politischen Ideen wird Bruno Moser zwar von den anderen Parteien belächelt, er, der Außenseiterkandidat, ist aber sowieso lieber parteifrei. Er will sich keiner bestehenden politischen Idee unterordnen, denn Bruno Moser hat, wie er sagt, selbst revolutionäre Ideen und vor allem eine Mission. Das Volk aufwecken. Karin Bachmann hat ihn bei seinem Wahlkampf auf der Straße getroffen.
Darf ich schnell vorstellen, Bruno Moser wäre der nächste Regierungsrat? Bitte schön. Kann ich schnell vorstellen, Bruno Moser der nächste Regierungsrat? Mehr Mensch sein ist mein Ziel. Jawohl.
Sollen wir dich wählen in diesem Fall?
Das überlasse ich dir, ob du wählst oder nicht. Wenn du gehst wählen, ja, dann tue ich mich doch wählen. Also, ich bin einfach anders als alle anderen. Ich tue nicht politisieren.
Ja, das ist gut.
Herr Moser, Sie kandidieren schon zum dritten Mal für den Berner Regierungsrat. Sie sagen aber, Politik ist Ihnen nicht wichtig, Ihnen ist das Wohl der Menschen wichtiger. Und Sie könnten eigentlich Ihre Botschaft über andere Kanäle verbreiten. Wieso kandidieren Sie wieder für den Regierungsrat?
Ja, das ist im Prinzip bald zweischneidig. Auf der einen Seite kann ich es nutzen, um die Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass sie frei geboren sind. Ja, dass sie da keinen Vertrag mit dieser Gesellschaft in dem Sinne haben. Zweitens auch, dass eben die Steuern, die sollten nicht auf Arbeit oder Unternehmertum liegen, sondern auf dem Wert des Bodens.
Offenbar werden Sie ja nicht immer ganz ernst genommen in den Medien mit Ihren Anliegen. Nehmen Sie sich den Ernst? Wollen Sie wirklich einen Regierungsratssitz erkämpfen?
Die Frage am Schluss für mich ist nicht, ob ich Regierungsrat werde, sondern wann. Wann ist das Volk aufgewacht? Wann verstehen wir, wir sind die 99% im Prinzip? So wie es jetzt geht, werden wir einfach ausgebeutet, ausgeblutet, und zwar auf jeder Ebene. Und die Parteien, das ist doch denen, im Prinzip ist das denen egal. Hauptsache, sie sind, ja, in 4 Jahren sind sie wieder da und dann wieder ein bisschen trali trala und Volk wählen.
Ich habe Ihr Smartvote-Profil studiert und ja. Sie sind nicht wirklich links, nicht wirklich rechts, das ist wohl Ihr Ziel, aber es gleicht schon eher dem von Regierungsrat Hans-Jörg Käser als dem von Bernhard Pulver. Also in gewissen Punkten sind Sie doch eher konservativ.
Es ist immer so lustig mit Begriffen und Terminologien. Und das Smart Vote, also das ist zum Verrücktwerden, wenn man da antworten muss. Also das eine heisst irgendwie wegen Außenpolitik oder so, ich sei da nicht so offen oder was dabei. Also ich sage, weg mit diesen Grenzen. Außenhandel ist gut für alle, also schafft diesen Zoll ab.
Also Sie haben gesagt, Sie sind für die Grenzen weg, also auch für die absolute Personenfreizügigkeit, dass alle kommen können, die wollen.
Was ich sage, ist, für mich ist jeder hier willkommen, der hierher kommen will. Einfach die Voraussetzung ist, du bezahlst dein eigenes Food, dein eigenes Logis, also Kosten Logis ist auf deine Kappe.
Das sagt Bruno Moser. Er kandidiert bei den kommenden Wahlen vom 30. März für den Berner Regierungsrat. Rabe wird dann übrigens mittendrin sein. Wir berichten dann ab 16 Uhr am Sonntag, am 30. März, live aus dem Rathaus.
Rabe Info 95,6.
Die Proteste in Venezuela reißen nicht ab. Seit knapp einem Monat sind Kritiker und Anhängerinnen der sozialistischen Regierung auf den Straßen von Caracas. Auch am Wochenende kam es in der Hauptstadt wieder zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Demonstrierenden und der Polizei. Eine Lösung ist nicht in Sicht. Ein Jahr nach dem Tod von Hugo Chavez ist das Land tief gespalten. Ein Beitrag von Wilma Rall und Martin Lopez.
Seit Wochen liefern sich in Venezuela Gegnerinnen und Anhänger der sozialistischen Regierung von Staatschef Nicolas Maduro einen erbitterten Machtkampf. Bei Ausschreitungen in der Hauptstadt Caracas wurden mindestens 20 Menschen getötet, Hunderte wurden verletzt. Der tiefe Graben zwischen Anhängern und KritikerInnen vom Chavismus stellt das Land vor eine Zerreißprobe, sagt Alain Gysin, Betreiber vom Schweizer Kleinverlag Colectivo America Nueva über emanzipatorische Prozesse in Lateinamerika.
Es sind zwei Lager grundsätzlich. Einerseits Regierungslager, wo sich die sozialistische Partei, die grösste Partei vom Land, aber auch Basisorganisationen, Gewerkschaften, kommunistische Partei, sich in diesem chavistischen Lager befinden. Und auf der anderen Seite gibt es ein Oppositionsbündnis, das nennt sich Tisch der demokratischen Einheit, wo sich ganz viele rechte Parteien zusammengefunden haben und eine Präsidentschaft haben unterstützt.
Das war vor einem Jahr nach dem Tod von Hugo Chavez. Der Kandidat der Opposition hat die Wahl verloren. Nicolas Maduro wurde, wenn auch sehr knapp, zum Präsidenten gewählt. Seither hätten innerhalb des Oppositionsbündnisses Tisch der demokratischen Einheit die moderaten Kräfte jedoch immer mehr an Einfluss verloren, sagt Alain Gysin.
Jetzt setzt sich momentan eigentlich wirklich die Extremrechte in diesem Oppositionslager durch. Und da haben wir eigentlich zwei Personen. Das ist Maria Machado einerseits und vor allem jetzt so international in den Medien bekannter Leopoldo López, der Führer ist, der ständig aufgerufen hat, zu Demonstrationen auf die Straße gehen, blockieren, bis die Regierung gestürzt ist, auch zu Gewalt hat aufgerufen und wo er mit Haftbefehl ist gesucht worden und sich schliesslich an der Spitze eines Demonstrationszugs hat freiwillig gestellt und jetzt in Haft ist.
Laut Behörden ist Leopoldo López für den Tod dreier Demonstranten verantwortlich, die während der Studentenproteste in Caracas erschossen wurden. López selber sagt, er sei unschuldig und wolle mit seiner Festnahme das Volk aufrütteln. Seine Anhänger sehen ihn als Opfer einer korrupten und ungerechten Justiz. Die Fronten sind festgefahren, gegenseitige Schuldzuweisungen sind an der Tagesordnung. Das chavistische Projekt hat Schattenseiten. Die Inflation liegt derzeit bei 56%, das Dreifache als noch vor einem Jahr. Wohlstand und Konsum kurbelt die sozialistische Regierung mit dem Erlös vom Erdöl an. In den Aufbau einer eigenen, prosperierenden Wirtschaft investiert sie wenig. In Venezuela sind die Nahrungsmittelpreise explodiert und die Lebensmittel werden immer knapper. Das alleine auf Misswirtschaft und Korruption der chavistischen Regierung zurückzuführen, wie das in internationalen Medien oft getan werde, sei aber falsch, sagt Alain Gysin.
Es tobt eigentlich ein Wirtschaftskrieg in Venezuela, analog Chile in den 70er Jahren, 70 bis 73, mit Produkthortung, wo Läden Produkte zurückhalten, wo spekuliert wird auf Preise. Und so probiert man eigentlich das Regierungslager zu denunzieren und eine Misswirtschaft anzukreiden und so das ganze Land zu destabilisieren, für einen Regierungswechsel beizubringen.
Von diesen Attacken sprach Präsident Nicolas Maduro in seinem ersten Interview überhaupt mit dem amerikanischen Fernsehsender CNN und betonte, er werde das chavistische Projekt deshalb nicht begraben. Seit Hugo Chavez die Macht übernommen habe, sei die Arbeitslosigkeit von 25 auf 10% gesunken, die extreme Armut von 35 auf 6%. Alan Gysin betont noch einen anderen Aspekt, warum Nicolas Maduro jetzt nicht das Handtuch werfen sollte.
Seit der Wahl von Chavez 1998 ist 2014 das erste Jahr, wo keine Wahl oder Abstimmungen stattfinden. Und dementsprechend ist die demokratisch gewählte Institutionen vom Regierungslager Maduro dazu verpflichtet und nehmen auch ihre Arbeit wahr, jetzt die Regierung zu führen und die Sachen aufzuklären. Aber sie auch, da sie demokratisch legitimiert sind, darf nicht mit Gewalt und mit Putschversuchen eine demokratisch gewählte Regierung gestürzt werden.
Das zu verhindern wird für die Regierung von Staatschef Nicolas Maduro eine Herkulesaufgabe. Sie muss den Staatsbankrott abwenden und die Wirtschaft ankurbeln, ebenso wie die zerstrittenen Lager wieder an einen Tisch bringen.
Mehr zur aktuellen Lage in Venezuela hören Sie heute um 19 Uhr auf Radio Bern Rabe in der Sendung Radio Activos. Die Radioaktivos haben den venezolanischen Botschafter Cesar Mendes zu Gast im Studio und sprechen mit ihm über die Lage in Venezuela, über Auswege aus der Krise und die internationale Berichterstattung.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Info vom Mittwoch, dem 12. März auf Radio Bern. Das nächste aktuelle Rabe-Info hören Sie morgen Donnerstag, wie immer um 11. Dann hören Sie den dritten und letzten Teil unserer Feature-Serie zum Schweizer Filmschaffen hinter der Kamera. Das Thema Traum und Beruf, der Nachwuchs in der Filmtechnik. Beigetragen zu dieser Sendung haben Karin Bachmann, Wilmar Rall und Martin Lopez, Redaktion Michael Spahr. Vom Rabe Info sage ich Tschüss zusammen und wünsche euch noch eine schöne zweite Wochenhälfte. Auf Wiederhören.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.